Dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr erinnert uns regelmäßig daran, in was für einer Welt wir leben. Eine Welt, die vom Untergang, vom Sterben, vom Tod gezeichnet ist. Auch in unserem Teil der Welt bekommen wir das zu spüren durch die erneut anwachsende Corona-Inzidenz. In anderen Regionen auf unserem Globus, da trifft es die Menschen noch viel schlimmer. Dort haben viele überhaupt keine Perspektive mehr. Jahrelange bewaffnete Konflikte, Kriege, Terror haben jeden Hoffnungsschimmer zerstört. Oder die Natur ist dort mittlerweile so beeinträchtigt, dass sie keine Grundlage mehr bietet, um einen angemessenen Lebensunterhalt erarbeiten zu können. Die logische Folge in so einer Situation: Menschen fliehen in der Hoffnung, woanders in Ruhe und Frieden leben und arbeiten zu können, nur um dann festzustellen, woanders sind sie auch nicht gewollt. Bleibt, wo ihr seid. Wir können nicht die ganze Welt retten. So wurde das Mittelmeer und wird zunehmend auch, wie dieser Tage immer wieder durch die Nachrichten geht, die Ostgrenze der EU zu einer tödlichen Falle für Menschen, die da, wo sie herkamen, bereits in einer tödlichen Falle saßen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen schätzt, rund 82 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Das entspricht etwa der Bevölkerungszahl Deutschlands. Unübersehbare Spuren von Untergang, Sterben und Tod. Und niemand hat offenbar eine Lösung. Bei uns führt uns die Corona-Krise deutlich vor Augen, wie schnell wir an unsere Grenzen kommen. Und noch einmal bedrückend näher kommt uns das, wenn wir persönlich an Sterbebetten beziehungsweise an Gräbern von geliebten Menschen stehen. Einige unter uns mussten im zu Ende gehenden Jahr diesen schweren Weg gehen und Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. Auch wenn der ganz akute Schmerz im Laufe der Zeit nachlässt und wir uns nach außen vielleicht nicht so viel anmerken lassen, es bleiben inwendige Narben, Spuren von Untergang, Sterben und Tod. In so einer Lage sah sich das Volk Israel nach der einschneidenden Erfahrung, als sie nach Babylon verschleppt worden waren. Beim Propheten Jesaja finden wir die erschütternde Klage: Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Nun sind wir alle vor dir wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken? Das Haus unserer Heiligkeit und Herrlichkeit, gemeint war der Tempel in Jerusalem, in dem dich unsere Väter gelobt haben, ist mit Feuer verbrannt und alles, was wir Schönes hatten, ist zu Schanden geworden. Spuren von Untergang, Sterben und Tod. Gibt es noch Hoffnung? Hat Gott sich nicht längst von ihnen abgewendet? Hat er sie nicht längst ihrem Schicksal überlassen? Sie haben jedenfalls, wenn man diese Klage weiterliest, das Gefühl, dass Gott schweigt. Aber Gott lässt diese erschütterte Klage der Menschen über den Zerfall und den Untergang ihrer Welt, an der sie ja keineswegs unschuldig waren, er lässt diese Klage nicht unbeantwortet. Gott meldet sich zu Wort mit einer Botschaft, die das Vorstellungsvermögen der Menschen damals und auch von uns heute weit übersteigt. Wir lesen aus dem Propheten Jesaja Kapitel 65 von Vers 17 an. Jesaja Kapitel 65 von Vers 17 an. Das antwortet direkt auf das, was wir gerade in Ausschnitten gehört haben. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihr Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht des Herrn, der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Soweit dieser Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Gott kündigt hier an, siehe, ich schaffe etwas ganz Neues. Und dann folgt diese atemberaubende Schilderung einer neuen Welt in Bildern, die den damaligen Menschen aus ihrem Lebensraum, aus ihrem Umfeld vertraut waren. Die Bilder für uns heute, wenn dieser Text für uns geschrieben, verkündigt, entwickelt worden wäre, dann würden diese Bilder sicher ganz anders aussehen. Aber wie schön diese Welt sein wird, das lässt sich unter den Bedingungen unserer jetzigen Welt kaum mit positiven Beschreibungen ausdrücken. Ähnlich wie in Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, wird manches mit verneinenden Aussagen geschildert. Also, was es nicht mehr geben wird, weil wir uns das positiv gar nicht vorstellen können. Einen toten Sonntag wird es in dieser Welt nicht mehr geben. Die Stimme des Weinens und der Klage wird nicht mehr zu hören sein. An wie vielen Gräbern hast du schon gestanden, um liebe Menschen getrauert? Wie viele Narben haben deine Seele gezeichnet, weil du Abschied nehmen musstest von Menschen, die dir nahe standen? Das, so sagt Gott es hier, wird es nicht mehr geben. Menschen werden nicht mehr unerwartet aus dem Leben gerissen. Dass hier vom Tod im Alter von 100 Jahren die Rede ist, bedeutet nicht, dass es in der neuen Welt Gottes den Tod noch geben wird. Mit diesem Hinweis soll an dieser konkreten Stelle vielmehr ausgedrückt werden, das wird es nicht mehr geben, dass jemand zur Unzeit aus dem Leben gerissen wird, in der Blüte der Jahre. Dass der Tod endgültig überwunden werden wird, das hatte Jesaja längst vorher, schon viele Kapitel vorher, angekündigt, nachzulesen in Kapitel 25. Menschen werden, so beschreibt er es hier, viel mehr genießen können, was sie erarbeitet haben. Kein Krieg wird ihnen das mehr rauben, was sie sich aufgebaut haben. Wie viele Menschen in unserem Land haben das erlitten im und nach dem Zweiten Weltkrieg? Alles wurde ihnen genommen. Die Söhne, die Heimat, das, was sie sich erarbeitet hatten. Und wie viele Menschen erleiden das tagtäglich bis heute in unserer Welt? Es wird, so sagt der Prophet hier, keine Kinder mehr geben, die nur einige Tage leben. Die leidvolle Erfahrung einer Mutter, dass ihr das Kind wegstirbt, wird es nicht mehr geben. Manche erinnern sich vielleicht einige Jahre zurück an das Bild, das im September 2015 um die Welt ging. Ein kleiner syrischer Junge, 4 Jahre alt, lag tot am Strand nahe der türkischen Stadt Bodrum, ertrunken auf der Flucht vor einem menschenverachtenden Krieg im Nahen Osten. Damals sagte unter dem Eindruck dieses Bildes so mancher Politiker sinngemäß, so etwas dürfe nie wieder in dieser Welt passieren. Diesen hehren Absichtsbekundungen sind nur ganz, ganz wenige Taten gefolgt. Wir erleben es heute auch an der Ostgrenze der EU schon wieder ganz anders. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann fangen wir an zu ahnen, es braucht viel mehr als gut gemeinte Worte, um dieser Welt zu helfen, sie zu verändern. Es braucht jemanden, der die Macht hat, das auch umzusetzen, was er ankündigt. Ein amerikanischer Präsident hat vor knapp 20 Jahren ja angekündigt, dass er im Nahen Osten den Leuchtturm der Demokratie errichten werde. Was für ein Leuchtturm wir dort heute haben, zeigen uns die Medien tagtäglich. Es braucht jemanden, der die Macht hat, das umzusetzen, was er ankündigt. Und hier sagt es Gott selber, der Schöpfer, durch den Propheten: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wer sich in der Bibel auskennt, der erinnert sich bei dieser Formulierung an den ersten Satz, mit dem die Bibel beginnt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann wird dort auf diesen ersten Seiten geschildert, wie er den Kosmos, diese Erde, einen paradiesischen Lebensraum schafft für die, denen er das alles zum Geschenk machen wollte, die Menschen. Eden schafft er einen Lebensraum unter seinem fürsorglichen Schutz. Das ist für euch. Das habe ich für euch gemacht. Freut euch daran. Genießt es und geht sorgsam damit um. Mehrt euch und teilt eure Freude mit anderen und bleibt im Kontakt mit mir. Folgt meiner Weisung, damit es euch immer gut geht. Diese Schöpfung wurde ins Chaos gerissen, als die Menschen auf den irrwitzigen Gedanken kamen, wir stehen uns besser, wenn wir uns von Gott emanzipieren. Wo wir damit gelandet sind, das erleben wir erschütternd bis in unsere Tage. Wie hatten die Israeliten damals geklagt? Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, bei denen nie deine gute Weisung gehört wurde. Es braucht jemanden, der die Macht hat, auch umzusetzen, was er ankündigt. Hier bei Jesaja kündigt der Schöpfer selber an, eine neue Schöpfung ins Dasein zu bringen. Nicht nur eine verbesserte oder eine reorganisierte oder hier und da ein bisschen nachkorrigierte Version der alten Schöpfung, sondern etwas ganz Neues. Und er will das erstaunlicherweise nicht ohne die Menschen tun, die, von denen er so enttäuscht worden war, sondern er will es noch einmal für sie tun. Es wird, so sagt der Prophet hier, eine unvorstellbare Freude geben über das, was Gott neu schaffen wird. Und das schließt ausdrücklich sein Volk mit ein. Sie, die ja eigentlich sein Wort, seine Weisungen zu einem guten Leben hätten können, kennen und verstehen sollen. Sie, denen er ja eigentlich seine Gebote gegeben hatte, sie waren für Gott zu einer Enttäuschung geworden. Alles, was sie Schönes hatten, war unter ihren Händen zu Schanden geworden. Wer sich selber kennt, weiß, auch wir Christen leben und handeln keineswegs immer so, wie es Gott Freude macht. Und es steht uns darum, in dieser Welt außerordentlich gut zu Gesicht, bescheiden zu bleiben und nicht zu meinen, wenn diese Welt nur auf uns hören würde, dann würde es besser werden. Auf wen soll denn die Welt hören? Auf die Katholiken, auf die Protestanten, auf die Pfingstler, auf die Baptisten. Wir schaffen es ja manchmal nicht mal in einer Gemeinde, so miteinander zu leben, dass Gott seine Freude daran hätte. Nein, das, was Gott hier ankündigt, das geht weit über unser Vorstellungsvermögen hinaus. Auch sein Volk, auch uns, wird er neu schaffen, wird sein Volk zu einer Freude machen. Gott selbst wird sich über sein Volk freuen. Und das wird man hören. Eine andere Bibelübersetzung übersetzt diesen Abschnitt hier an dieser Stelle: Ich werde über Jerusalem, über mein Volk jubeln. Gott freut sich nicht still in sich hinein, sondern er lässt seine Freude über sein neu geschaffenes Volk laut werden und die Menschen daran teilhaben. Juhu! Jetzt ist vielleicht mancher wieder wach geworden. Das war auch Absicht. Gott lässt seine Freude spüren. Ich erinnere mich gut, als mein Vater das erste Mal zu Besuch war in dem Haus, das wir gekauft und mit Hilfe von Freunden renoviert hatten. Wir hatten sehr unter Zeitdruck gestanden und es war teilweise eine richtige Schinderei gewesen. Aber am Ende fanden wir es gelungen, unter der uns zur Verfügung stehenden knappen Zeit. Mein Vater, versierter Techniker und Handwerker, legte Wert auf qualitativ gute Arbeit. Als er unser neues Bad sah, brachte er zum Ausdruck, wie beeindruckt er von dem war, was wir da geschaffen hatten. Nach diesem Lob bin ich um 20 Zentimeter gewachsen. Ich war vorher ein bisschen kleiner. Das bedeutete mir mehr, was er in dem Moment sagte, als so mancher kleine Geldschein, den es früher mal für ein gutes Zeugnis gegeben hatte. Diese sichtbare Anerkennung und Mitfreude meines Vaters war wie ein positiver Vitaminstoß für meine Seele. Gott sagt hier, ich werde über mein Volk jubeln. Kein Seufzen mehr über das, was daneben gegangen ist, sondern Freude über das gelungene Neue. Und an der Stelle merken wir wahrscheinlich schon, wie schwierig das ist, uns vorzustellen. Gott wird sich über uns freuen. Ich finde nicht, dass man sich immer über mich freuen kann, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Gott wird sich über sein Volk freuen. Und das völlig ungetrübte Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk zeigt sich darin, wie eng Bitte und Erhörung zusammenliegen werden. Da passt kein Blatt mehr dazwischen, kein langes Warten mehr, wann und ob eine Bitte Erhörung findet, wie in diesem Leben. Vielleicht wird unsere Bitte auch nicht so erhört, wie wir uns das wünschen. Sondern Gott sagt, ehe sie rufen, will ich schon antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Und dieses ungetrübte, von Versöhnung und Freude geprägte Verhältnis zwischen Gott und seinen Menschen, das überträgt sich sogar auf die nichtmenschliche Schöpfung. Wolf und Schaf, Löwe und Rind, einträchtig beieinander. Zugegeben, Jesaja malt die neue Welt Gottes mit sehr irdischen Farben aus der damaligen Vorstellungswelt. Das, was sich das damalige Israel vorstellen konnte. Etwas anderes als irdische Farben würden wir aber auch gar nicht verstehen, um wenigstens eine kleine Ahnung von dem zu bekommen, was Gott für uns vorbereitet. Jesus selber greift zu irdischen Bildern später und er gebraucht oft das Bild von großen Festen mit gutem Essen, mit Musik und Tanz und ausgelassener Freude, um uns eine kleine Ahnung von dem zu geben, wie es sein wird, wenn Gott seine neue Welt vollendet. Mancher mag sich nun fragen, ob das, was Jesaja hier schildert, nicht nur sehnsüchtig menschlich-irdische Wunschträume sind. Das wurde schließlich schon vor vielen, vielen Jahrhunderten angekündigt. Es Ist das nicht längst von der ernüchternden Realität in dieser Welt als Fantasiegebilde entlarvt worden? Wunsch, Traum eben. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er oder sie das sehen will. Viele aus Israel, die damals nach Babylon verschleppt worden waren, konnten sich auch überhaupt nicht mehr vorstellen, dass sie jemals noch wieder in ihre Heimat nach Israel, nach Jerusalem zurückkommen würden. Aber eines Tages, nach Jahrzehnten, öffnete Gott dem Volk dann doch den Weg zurück in sein Land. Die, die in Babylon saßen, von denen hatten wahrscheinlich etliche längst die Hoffnung aufgegeben. Die Jünger Jesu hatten ebenfalls alle Hoffnungen begraben, als Jesus Karfreitag gekreuzigt worden war. Niemand von ihnen rechnete ernsthaft überhaupt noch damit, dass er auferstehen würde am dritten Tag, obwohl er es ihnen mehrfach angekündigt hatte vorher. Sogar als die ersten Boten, die Frauen, am Ostermorgen mit der Botschaft vom Auferstandenen kamen, da hielten seine Jünger das für Hirngespinste, bis sie völlig überrascht dem auferstandenen Jesus selbst begegneten. Und seither haben unzählige Menschen Jesus erfahren als den Lebendigen, der ihr Leben verändert hat. Gerade in der muslimischen Welt begegnen Menschen Jesus heute in Träumen und Visionen, erleben ganz real sein Eingreifen in manchmal notvollste Situationen. Sie vertrauen ihm ihr Leben an, werden seine Nachfolger, obwohl das unter Umständen den Preis des eigenen Lebens kosten kann. Kaum vorstellbar, dass jemand so etwas tut, auf ein reines Hirngespinst hin. Die Gemeinde Jesu wächst trotz Gegendruck und Verfolgung, so hörten wir es bereits am letzten Sonntag. Gott hat bereits angefangen, in dieser so chaotischen Welt seine Zeichen zu setzen, dass etwas Neues begonnen hat. Und diese Zeichen können uns ermutigen. Auch das, was er hier ankündigt durch Jesaja, wird er zur Vollendung bringen. Das erste Kommen Jesu in der Weltgeschichte hat sie unter ein ganz neues Vorzeichen gesetzt. Totensonntag. Ja, wir leben noch in einer Welt, die vom Untergang, vom Sterben und vom Tod gezeichnet ist. Von Trauer und Schmerz. Aber zugleich auch Ewigkeitssonntag. Wer sich Jesus für Leben und Sterben anvertraut hat, für den ist der irdische Tod ein Durchgangstor zu dem Gott und Vater, zu der neuen Welt, die Jesaja hier in seinem Auftrag ausmalt. Es gibt Hoffnung, denn Gott ist es, der sagt, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Amen.